Herzlich willkommen bei 101 Innovation Hacks mit Adam und Peter. In diesem Podcast erfährst du, wie du mit einfachen Ideen erfolgreicher wirst und viel leichter Probleme lösen kannst, sowohl im Business als auch im Privaten. So, heute geht es um die ultimative Geldverschwendung oder genauer gesagt darum, die ultimative Geldverschwendung zu vermeiden, also ums richtige Priorisieren. Ich glaube, die Amis haben dafür einen schönen Begriff, die sagen, don't boil the ocean, also koch nicht den Ozean, finde ich ganz klasse, weil das beschreibt es, denke ich, sehr gut, dass man oft versucht, zu viel zu machen, alles Mögliche, das Thema, was man bearbeitet, viel zu groß zu machen und am Ende kommt gar nichts dabei rum, weil es einfach zu viel war. Jetzt würde man sagen, priorisieren ist eine einfache Kiste, aber wir werden sehen, da gibt es auch Fallstricke. Nur bevor wir das machen, ich glaube, vom letzten Mal haben wir noch was liegen gehabt, die Sache mit dem
Dinosaurier. Den Dino.
Genau, der Dino. Also, Adam, was ist jetzt mit dem Dino?
Der erinnert mich an den Frosch hier hinter mir. Also was hat das da mit ihm zu tun?
Auf sich. Das ist ein Frosch. Das ist ein Bild von deiner Tochter, richtig?
Ja.
Okay, also der ist es nicht. Aber was ist es denn jetzt?
Das sagst du mir schon wieder nicht. Naja, das werden wir schon aus dir rauskriegen, was du mit dem Dino zu tun hast oder auch nicht zu tun hast.
Ja, du, ich doch nicht. Du hast du die Geschichte mit der Sache angefangen oder war ich das? Ach. Egal.
So,
bevor wir jetzt starten mit dem Thema heute, wie immer, du hast immer so ein kleines Warm-up-Beispiel vorbereitet, so ein Eisbrecher, den man nutzen kann, um ein bisschen die Stimmung zu heben in verschiedenen Veranstaltungen. Und heute hast du eins mitgebracht, das heißt irgendwie das Coach-Essen da, ne? Was war denn das nochmal?
Cliff, genau. Also es ist wieder ein Warm-up. Wir machen diese ganz kleinen Warm-ups immer, wenn es darum geht, den Leuten zu zeigen, kreativer zu sein. Und heute habe ich mal eine interessante Frage an dich, Peter. Wir sind jetzt in einem exotischen Land und die Leute, die Einheimischen, ja, wollen dir was anbieten mit dem Namen Glyph.
Glyph.
Was ist das? Was ist ein Glyph?
Glyph. Als Essen. Okay, was stelle ich mir darunter vor? Irgendwas Weißes? Glibberiges, ein bisschen komisch riecht, so, wo so komische Suppe da unten rauskommt, irgendwas. Ich weiß nicht, ob ich das essen möchte.
Wie riecht das?
So, ein Glyph. So eine Mischung aus alter Socke und Zitronenshampoo. In Richtung. Was hast denn du für eine Vorstellung von einem Glyph?
Also auf jeden Fall glitschig. Gelb ist es, aber es riecht angenehm. Mein Glyph riecht angenehm. Also das würde ich, glaube ich, essen. Aber es gibt nichts drin, was irgendwie schwimmt. Es ist einfach so eine glibberige, gelbe Masse. Das ist für mich Glyph.
So, Peter, warum machen wir das? Genau, das ist eine schöne Aufgabe, die man machen kann. Jeden mal fragen und dann kommen die unterschiedlichsten Dinge raus. Ihr könnt auch andere Worte als Glyph nehmen, aber Glyph fand ich wirklich so richtig. Da ist das Glibber schon drin. Sehr schön. Gut, bevor wir heute einsteigen, nochmal für alle, die beim letzten Mal vielleicht nicht dabei waren, so. Was haben wir bisher gemacht in der Serie? Womit haben wir angefangen und was sind die letzten Punkte, die wir besprochen haben?
So, das ist die Nummer 5 heute, genau.
Genau, wir haben 4 Stück schon gemacht. So, was war so im Schnelldurchlauf bisher die Erkenntnis, wenn du das mal zusammenfassen willst, Adam?
Ich denke, das kann man zusammenfassen in 2 Sätzen. Also einmal wollen wir euch in ein anderes Mindset bringen. Es geht darum, die Probleme des Kunden im Mittelpunkt zu haben und nicht das Produkt. Und dann beim Gespräch mit dem Kunden in der Vergangenheit zu bleiben, im emotionalen Bereich zu bleiben, bei den Emotionen in die Tiefe zu gehen. Und dann haben wir euch letztes Mal das perfekte Drehbuch für ein Kundeninterview gezeigt. Mhm. Ja, und heute geht es darum, wie man mit diesen Erkenntnissen, die man vom Kunden über den Kunden kriegt, wie man dann weitermacht. Und das ist genau das, worum es heute geht.
Bevor wir da reinsteigen, wir haben immer Fragen von Teilnehmern. Ich glaube, letztes Mal kam auch eine Frage in dem Zusammenhang, wie ich eben Leute zum Reden bringe. Und die war zwar auf Englisch gestellt, aber übersetzt auf Deutsch. Wie kann man das Publikum dazu bringen, was die Teilnehmer dazu bringen, sich zu beteiligen? Es gibt immer welche, die sind still, zurückhaltend. Und wie bringt man denn die zum Reden? Was meinst du?
Ja, also ich habe da ein paar Methoden, die eigentlich mittlerweile gut funktionieren. Das erste ist, die stillsten Teilnehmer, wenn sie nicht in den ersten 5 Minuten irgendwas sagen, werden sie gar nichts mehr sagen. Und je länger man wartet, bis man sie involviert, umso unwahrscheinlicher ist es, dass sie sprechen. Das heißt, irgendwelche verrückten, was weiß ich, Warm-ups, wo die Stillen, die Introvertierten irgendwas sagen, das ist schon Gold wert. Peter, du hast auch tausende Sessions gemacht. Was machst du?
Im Prinzip ist gleich. Also wenn die Leute nicht von vornherein eine Atmosphäre wahrnehmen, wo sie sich beteiligen können, dann werden die immer scheuer und irgendwann sagen sie gar nichts mehr. Man sagt ja oft, Leute direkt ansprechen, sagen, hey, wenn du so ein Introvertierter wärst, würde ich sagen, Adam, was meinst du denn dazu? Das kann den einen oder anderen unvorbereitet ein bisschen unter Druck setzen. Aber wenn die Situation entspannt war zum Beginn, dann ist das möglich. Dann kannst du die Leute immer wieder mit Fragen und in den Raum Namen ansprechen, einfach mit einbeziehen. Und dann machen die auch mit. Ja. Ja. Wichtig ist nur, dass man eins tut, dass man vermeidet, dass so dieser Chef im Raum das Meeting oder den Termin eigentlich für sich krallt und den besitzen möchte. Da gibt es diesen schönen Begriff, den Hippo, das Highest Paid Person's Opinion auf Deutsch, also derjenige, der am höchsten in Rang und Titel ist und wahrscheinlich am meisten Geld verdient, der hat so üblicherweise oder die so üblicherweise die Tendenz, dann so einen Termin zu klauen und für sich zu vereinnahmen. Und da muss man als Moderator schon aufpassen, dass die nicht zu viel Redezeit kriegen und dann einfach mit anderen auch balancieren. Und dann klappt das schon. Guti, so zurück zum Thema Priorisierung. Warum ist das wichtig? Warum sollte man das tun? Wenn wir jetzt gerade wieder so im Geiste sind, wir haben unser Interview gemacht, wir haben viele Kunden befragt, wir haben viele Informationen gesammelt, viele Post-its vielleicht geschrieben. Und jetzt fragt man sich halt, okay, klar, man muss ja irgendwas draus machen, aber was sind so die wichtigen Gründe, warum man priorisieren sollte? Und vielleicht, ich meine, ich kann dich fragen, du hast da 1000 Antworten drauf. Vielleicht fragen wir mal die Leute im Chat, wenn welche da sind. Warum haltet ihr das für wichtig zu priorisieren? Erstmal grundsätzlich, und wie sehen wir dann gleich? Aber warum ist das wichtig? Schreiben die Leute schon fleißig?
Es sind ein paar 10, 20 Leute live dabei.
Muss man Sekunde
warten. Von Steven gab schon mal die Antwort, Cliff wäre ein Shampoo.
Ja, Cliff, das ist ja, das gab es wirklich, das war ein Shampoo.
Ja, das Ding hieß ja, das ist Cliff, Steve. Das ist
Cliff. Großer Unterschied, ja.
Es soll essbar sein.
Ja.
Ja, solange die Leute schreiben, können wir schon mal ein paar Gründe nennen. So. Nummer 1, Erwartungsmanagement. Priorisierung ist wichtig, sonst gibt man dem Kunden das Gefühl, hey, wir erfüllen dir alle Wünsche. Und das ist etwas, was wir überall sehen. In allen Sessions, wo wir unterstützen, haben die internen Produktmanager zum Beispiel das Gefühl, hey, ich will nicht mit allzu vielen Kunden sprechen, sonst ist die Erwartungshaltung bei denen zu groß. Also sonst denken die, hey, wir erfüllen all ihre Wünsche. Das ist schon etwas, was man damit vermeiden kann, indem man halt wirklich mehrere Kunden gemeinsam in einen Raum steckt, wo sie merken, hey, es gibt ganz viele Bedürfnisse, wir sind nicht die Einzigen. Und das ist aber schon ein Grund, warum dieses Priorisieren schon super wichtig ist. Du willst nicht nur einem Kunden das Gefühl geben, wir arbeiten für dich, sondern eher für die Kunden.
Ja, ich meine, ich kann es mir vorstellen. Ich meine, stell dir vor, jetzt, selbst du bist so ein Teilnehmer, du wirst befragt, gibst die ganzen Punkte auf, du siehst, die Leute schreiben fleißig mit. Und wenn man das dann an einem virtuellen Board hat oder auch im echten Raum, dann findest du lauter solche Mitschriften und dann denkst du, 95 Punkte habe ich gemacht, wie toll ist das denn? Die haben die alle aufgenommen. Ja, großartig. Und mit je mehr du sagst, je mehr wir den Kunden und den Leuten zuhören, umso mehr entsteht natürlich bei denen die Erwartungshaltung, das machen wir jetzt alles. Die haben sie alles aufgeschrieben, ist ja toll. Also kommen die dann irgendwann um die Kurve und haben dann für alle Punkte, die wir geschrieben haben, eine Lösung. Und das muss man irgendwie ausräumen, sonst steht genau diese Erwartungshaltung im Raum. Und wir haben es ja immer wieder gesehen, Adam, wenn du Leute coachst und betreust in der Form, die größte Angst, warum die oft in diese Diskussion mit den Kunden ja nicht reinkommen, ist genau das, weil sie Angst haben, dass durch die Fragen, durch die Antworten, die sie aufnehmen, zu viel Erwartungshaltung entsteht. Okay, also Nummer 1. Nicht zu viel Erwartungsmanagement. Was Nummer 2?
Nummer 2 ist der Grund, warum oft die ultimative Geldverschwendung entsteht. Wenn du das falsche Problem wählst, entzeugst du eine perfekte Lösung für ein nicht existierendes oder unwichtiges Problem. Und das ist die ultimative Geldverschwendung. Da hast du irgendwas, was blinkt und leuchtet und super, super gemacht. Alle sind happy damit, aber es gibt niemanden, der es braucht. Ultimative Geldverschwendung. Das heißt, was hier in dieser Phase passiert, ist entscheidend für das Endergebnis. Das heißt, Fehler in dieser Phase können richtig teuer sein. Das ist der zweite Grund.
Ich meine, Priorisierung an sich würde ja trotzdem sagen, ich suche mir vielleicht, wenn ich priorisiere, ja ein Problem raus. Ich mache ja nicht alle, haben wir ja gerade gesagt. Priorisierung an sich gibt nicht notwendigerweise als Resultat, dass ich genau das richtige Problem finde. Nur, wenn man es richtig macht. Vielleicht sollte man das schon gleich verankern, weil wir kommen ja gleich drauf, wie führt man es durch. Also Priorisierung ja, aber da muss man sagen, richtig machen. Denn Priorisierung kann auch dazu führen, dass ich aufs Falsche priorisiere. Dann habe ich zwar wirklich nicht alles gemacht, also wirklich fokussiert, aber aufs Falsche. Also deswegen kommt es darauf an, wie man es macht und nicht nur, dass man es macht.
Mhm. Genau, Hüseyin hat auch gesagt, Priorisierung, weil man die Aufwände auf die richtigen, wichtigen Themen fokussieren möchte.
Ganz genau. Und es führt auch eigentlich zum dritten, der sehr mit verwandt ist zu diesem Punkt, richtig aufs Richtige fokussieren. Und das ist?
Und der dritte Punkt ist schnellerer Impact. Wenn du wirklich schaffst, aus den 300 Punkten, die der Kunde oder die Kunden dir benennen, ein Problem zu finden, wo du das Gefühl hast, hey, die Mehrheit oder fast alle unsere Kunden haben dieses Problem, dann weißt du, du kannst mit wenig Aufwand richtig viel Mehrwert, Impact produzieren. Und darum geht es uns. Do less better. Do less better ist etwas, was ich in all meinen Innovationsworkshops als den Game Changer in die Köpfe bringe. Es geht nicht darum, hier riesige Dashboards und neue Produkte zu machen, sondern was wäre so die kleine Veränderung, die der Mehrheit der Kunden einen riesen Mehrwert gibt? Und das ist hier der Game Changer.
Manche haben das ja, diese niedrig hängenden Früchte, low-hanging fruits, diese schnellen Realisierungen.
Das Wort auf Deutsch.
Niedrig hängende Früchte, wie das klingt, ne?
Total bekloppt. Das klingt falsch.
Ja, ist genau das trotzdem. Du findest ja dann tatsächlich die Dinge, die unter Umständen schnell zu Resultaten führen. Das Tolle bei solchen Sachen ist, da hat man ja meist mit längeren Projekten hinterher zu tun. Also man hat die Workshops gemacht mit den Kunden, man sagt, okay, das wollen wir alles tun. Und wenn du dann so ein Ding findest, was relativ schnell ein Resultat liefert, dann ist die Überzeugung, die dann entsteht bei den Kunden, natürlich viel, viel größer, weil die sehen, hey, das hat sofort was gebracht. Du hast doch ein Beispiel von einem Kunden, den wir jetzt hier nicht nennen wollen, aber man muss die Größenordnung zu zeigen, was das gebracht hat, als du diese Technik da angewandt hattest.
Genau, also ich wurde dazu gerufen, weil der Kunde im Nahen Osten, ein riesiger Kunde von uns, das Problem hatte, dass dieses Projekt, was sie betrieben haben, monatlich gewachsen ist. Es fing an mit 1 Million, dann ging es auf 5, 6, 7, 10 Millionen Euro, wurde das veranschlagt und am Ende wussten sie gar nicht, wie sie weitermachen sollen. Und dann kam ich dazu und habe den versucht zu helfen, versucht zu priorisieren, aber aus Kundensicht. Weil der Fehler, den sie wieder gemacht haben, sie haben versucht halt auf dem Whiteboard zu priorisieren. Womit sollten wir auch anfangen? Boah, vielleicht damit, vielleicht damit. Hey, das ist nicht relevant, was ihr denkt. Es ist relevant, was wirklich dem Kunden am meisten Mehrwert bringt und nicht, wir wollen ein cooles Digitalisierungsprojekt machen mit 300 verschiedenen Features. Und am Ende haben wir wirklich die Kosten von 10 Millionen auf 4 Millionen runtergedrückt. Innerhalb von 3, 4 Tagen konnten wir wirklich die Priorisierung für den Kunden durchführen und die wussten, okay, wenn wir mit diesen 3 kleinen Dingen anfangen, werden wir jetzt schon Mehrwert erzeugen. Und das gibt ein super Gefühl, wenn man merkt, hey, das tut nicht weh, wenn wir diese 3 Features machen.
Und das genau, irgendwas ganz, ganz Wesentliches gesagt, meiner Meinung nach, nämlich das Gemeinsame mit den Betroffenen, mit den Beteiligten, mit den Kunden, wenn man den Begriff nehmen will, die Priorisierung durchführen. Ich habe das sehr häufig anders erlebt, bevor wir uns in diese Welt da begegnet haben, aus der eigenen Kundensicht. Unternehmen kommen zu mir und versucht in meiner Rolle, mir eine Lernlösung zu verkaufen. Was die dann machen ist, die hören wirklich zu, die kommen her und fragen, okay, du in deiner Rolle, was brauchst du, was sind deine Themen, was treibt dich um, und haben das gar nicht mal schlecht gemacht. Und dann haben die halt viel notiert und aufgeschrieben und ganz stundenlang zugehört, ganz toll. Dann haben sie gesagt, vielen Dank, wir haben sehr viel gelernt. Wir gehen jetzt nach Hause, werten das alles aus, überlegen uns eine Lösung und präsentieren Ihnen dann unseren Vorschlag. 3 Wochen später kamen die wieder her und sagen so, nachdem wir uns alles angehört haben, nochmal haben wir Sie richtig verstanden, auch freundlicherweise nochmal das aufgelegt, was wir besprochen hatten. Für mich war das dann 3 Wochen später, 4 Wochen später, denke ich, meine Güte, war das wirklich, also da fehlte dann die Beziehung, da fehlte der Connect. Ja, ist es wirklich tatsächlich die Lösung, die ich haben wollte? Die Beteiligung hat mir gefehlt und das ist der Riesenunterschied, was in diesen Workshops passiert, dass eben die Priorisierung mit dem Kunden gemeinsam läuft. Wie? Schauen wir gleich. Und dann sind die mit im Boot von vornherein und entscheiden mit, was vordergründig gemacht wird. Aber da ist eine Frage, die ich immer wieder höre und die will ich dir mal stellen. Wenn man das macht mit den Kunden gemeinsam, dann kann es passieren, das hast du wahrscheinlich auch selbst erlebt, dass die Top 3 Probleme, die dann gefunden werden, Dinge sind, zu denen wir überhaupt nichts, also der Anbieter, der wir dann sind, beisteuern können. Ist es nicht dann Schuss in Fuß? Also was machen wir denn damit?
Das passiert, das ist mir tatsächlich auch passiert und erstmal hat man das Gefühl, ui, wir sollen ja irgendwie am Ende doch was verkaufen. Also wir wollen am Ende doch was verkaufen. Aber wir haben da gelernt, durch diese Transparenz, die wir dem Kunden gegeben haben, wir haben euch geholfen, eure Probleme besser zu verstehen, liebe Kunden. Und die 3 größten Probleme, da können wir euch nicht helfen. Da müsst ihr selbst dran. Da müsst ihr selbst irgendwie mit der und der Firma, mit dem Anbieter zusammenarbeiten. Das müsst ihr intern erledigen. Wir haben da keine Lösung für. Und wir haben am Ende nichts verkauft in diesem Projekt, aber diese Transparenz, diese Offenheit, diese Ehrlichkeit, die wir dem Kunden gezeigt haben, führte zu viel mehr Vertrauen. Und seitdem sind wir einer der wichtigsten Partner für diesen Kunden, weil er weiß, wir drücken denen nicht einfach Software oder Produkte auf, sondern euch können wir tatsächlich vertrauen. Mhm.
Genau, und das ist also einmal die Vertrauensbildung und im nächsten Wurf wird es vielleicht klappen und ich glaube, das Zweite, was man nicht unterschätzen sollte, ist auch das, wenn wir uns selbst in die Tasche lügen, weil wir eine andere Priorisierung machen, mit der wir dann kommen, kann es sein, dass wenn wir einen langen Weg geht, bis am Schluss dann doch nicht gekauft wird, dann haben wir den maximalen Schaden auf unserer Seite, weil wir so lange Kraft reingesetzt haben, bis dann irgendwann der Kunde sagt, nee, tut mir leid, ist es doch nicht, weil ein Wettbewerber es dann besser macht. Oder wir lügen uns in die Tasche, dass die Dinge nie installiert oder genutzt werden. Und das will ja keiner. Also am Ende ist es dann ein frühes Aussortieren von Dingen, die nicht relevant sind, auch eigentlich von uns im Interesse, wenn man mal ehrlich drauf schaut und jetzt nicht versucht, sich da ein bisschen was in die selbst vorzumachen.
Schreibt doch mal auch im Chat, wenn ihr Probleme oder wenn ihr das halt auch erlebt bei euch. Also damit wir zeigen können, dass das nicht nur hier unsere Wahrnehmung ist.
Ja, jetzt vielleicht was ganz Spannendes. Die Frage ist ja immer, warum und jetzt wie? Wie macht man das mit dem Priorisieren? Und für alle diejenigen, die Design Thinking gelernt haben, auf solchen Workshops schon waren oder Priorisierung auch schon mal gemacht haben, da gibt es eine sehr interessante Methode, die im Raum, wenn die Leute gemeinsam zusammen sind, so mit Post-its arbeiten, überraschend gut funktioniert. KJ-Method, KJ-Methode, klingt irgendwie hochtrabend. Was da passiert ist, die Leute, wenn die Post-its geschrieben haben, gruppieren diese Post-its einfach still miteinander. Das sagt keiner, ich moderiere das jetzt und mache das, sondern die Leute arbeiten gemeinsam miteinander an der Wand, räumen die rum und bilden logische Themengruppen, die dann irgendwann eine Überschrift drüber kommt, die man dann als Gruppe priorisieren kann. Und ich fand das beeindruckend, wie gut das funktioniert. Also jedes Mal hat es zu Ergebnissen geführt. Manchmal kommen dann noch so der Rest vom Schützenfest raus, irgend so eine Kategorie, die man nicht zuordnen kann. Aber manche Themen haben was mit Kommunikation zu tun, andere was mit Prozessen, andere was mit Qualität, was auch immer. Und das sind die Themen, die dann automatisch entstehen. Und so sehen diese Wände aus, die dann da rauskommen für alle, die jetzt nicht sehen können, weil sie es im Podcast hören. Stellt euch einfach eine Wand vor mit vielen Post-its drauf, die irgendwie gruppiert sind.
Genau, dafür sind die Innovationsprozesse bekannt. Viele bunte Post-its, dann Clustern genau. Und die KJ-Methode, das stille Clustern.
Genau, KJ, wo kommt das eigentlich her, dieser Name?
Ja, das ist interessant. Das kommt aus den 60er Jahren. Einer von den berühmten japanischen Qualitätsmethoden, entwickelt vom japanischen Anthropologen Jiro Kawakita. Und die Abkürzung von Jiro Kawakita ist die KJ-Methode, Kawakita Jiro. Und seitdem ist sie tatsächlich ein Teil von diesem Innovationsmethoden-Koffer. Und das wird immer noch verwendet.
Und warum sagen wir das jetzt? Ganz einfach deshalb. Wir haben dann, wie jeder, der in der Pandemie dann davon getroffen war, gesagt, okay, dann gehen wir auf die virtuellen Boards, die wir auch schon vorgestellt haben, Miro, Mural, wie sie alle heißen, die das ja auch können. Und haben dann genau das Gleiche versucht und haben immer festgestellt, das funktioniert verdammt nochmal nicht richtig. Und vielleicht haben wir es falsch gemacht, ich weiß nicht. Aber also glaub du und ich und die Leute, die wir gefragt haben, haben immer wieder erfahren, das dauert unendlich lange und es kommt nicht der Funken rüber, die Leute machen nicht mehr richtig mit. Und ich habe mich gefragt, woran liegt das? Und ich glaube, das hat damit zu tun. Im Raum, wenn die Menschen da stehen, gucken die gemeinsam eine Wand an, dann gehen die da weg und gucken es an und dann stellen die sich hin. Es gibt nonverbale Signale, wo man so ein Post-it schiebt und dann gucken die anderen, ah, ist es da oder nicht? Und irgendwann hat man so ein gemeinsames Gefühl, jetzt stimmt's. Und all das sieht man nicht mehr in der virtuellen Welt, weil die glotzen alle nur irgendwie auf so einen Monitor und schieben Dinge rum. Manche haben da keine Lust zu, dann machen sie E-Mail nebenher. Also hat einfach nicht funktioniert. Und du hast was Neues dann probiert und ich glaube, das ist es mal wert zu teilen, weil ich glaube, das kann man auch später in der realen Welt sogar anwenden. Eine andere Technik, möchte diesem Herrn Jiro Kawakita nicht zu nahe treten, aber ich glaube, eine effizientere, effektivere Technik für die virtuelle Welt hast du gefunden. Und wie geht das? Beschreib's mal. Ich kann dich gerade nicht hören, du bist irgendwie auf Stumm.
Mich hat es immer gewundert. Ich habe den Leuten immer 20, 30 Minuten Zeit gegeben zum Clustern und es hat nie gereicht und die waren nie zufrieden mit diesem Gruppieren, Clustern und Priorisieren. Und da habe ich mich gefragt, woran das liegt. Und das liegt aus meiner Sicht daran, dass Leute bei dieser Priorisierungs, in dieser Priorisierungsphase sagen wollen, ey, ich glaube, das ist es. Und da wollen sie so ein bisschen so einen kleinen Fight ausfechten und da zeigen, nein, ich glaube wirklich, das ist mir wichtiger. Und was wir jetzt eingeführt haben, ist so dieses mentale, stille Clustern, wo man den Teilnehmern einfach sagt, hey, ihr habt euch jetzt die 7 Interviews angehört. Jetzt wisst ihr wisst ja ganz genau, wir müssen das gar nicht clustern und visuell darstellen. Ihr wisst ganz genau, was die drei wichtigsten Probleme sind, die dem Kunden am meisten Mehrwert geben. Und die möchte ich jetzt, dass ihr sie aufschreibt. Ich möchte, dass jeder von euch die drei größten Probleme, die am meisten Mehrwert unsere Zielgruppe geben, nicht die für dich am wichtigsten sind, sondern für die Mary, für die Zielgruppe, für unsere Persona. Was wird denen am meisten Mehrwert geben? Die schreibt hier auf. Wenn wir die drei Probleme der Mary lösen, was wird denen am meisten Mehrwert geben? Und diese mit diesen drei Punkten aufgeschrieben, auf Papier, jeder hat sie vor sich liegen, schicke ich die Leute in 2, 3 Breakout-Sessions und da sollen sie es ausdiskutieren. Und das ist super wichtig, das ist essentiell für die Leute, dass die sagen können, nein, ich glaube immer noch, dass der Punkt, den der Kunde Nummer 1 genannt hat, ist super wichtig ist. Und das wollen sie ausdiskutieren, das wollen sie so ein bisschen in so einem kleinen Fight was weiß ich. Und am Ende kommen sie zurück und sagen, für unser Team sind die drei Punkte das, was wir lösen sollten. Und Team 2 sagt das Gleiche. Also dieses Clustern passiert in den Köpfen und in einer kurzen Diskussion.
Also wenn ich dich richtig verstehe, ist der Schlüssel zum Erfolg, dass das sehr zeitnah stattfindet. Die Leute haben zugehört, die haben alles noch im Gedächtnis, was gerade passiert ist und vielleicht auch vor sich, meinetwegen auch auf einem virtuellen Board, wo mitgeschrieben wurde. Da sieht man alle Punkte. Und dann, was mag so, und jetzt geht jeder nochmal in sich selbst. Ich glaube, dass jeder für sich ist wichtig, sonst hast du wieder diesen Hippo-Effekt, dass einer das dann dominiert. Und schreibt nochmal, meinetwegen 3 Post-its oder auf einen Zettel, 3 Punkte, die für die einzelne Person wichtig ist, mit der dann die Diskussion startet. Richtig? Wie verhinderst du jetzt trotzdem? Ich meine, du gehst jetzt in die Breakout-Gruppe rein und dann hast du da wieder ein Alpha dabei und zwei Introvertierte. Wie schaffst du denn zu verhindern, dass der Alpha sich dann in seiner Breakout-Gruppe durchsetzt?
Naja, was ich gelernt habe, ist, dass man mit diesen starken Persönlichkeiten vor der Session kurz mal ein ernstes Wort sprechen muss. Und gar nicht so hier benehmt euch, sondern hey, ich weiß, dass ihr super Ideen habt und ich weiß, dass wahrscheinlich am Ende eure Idee rauskommt. Aber vielleicht kommt aus dem Team, vielleicht kommt von euren, aus deinem Team, aus von den Teamteilnehmern so ein bisschen ein Impuls für dich, wo der halt irgendwie deine Lösung in die oder die Richtung verändert. Und wie schön wäre es, wenn die Lösung, die du dir ausgedacht hast, am Ende vom Team kommt. Das heißt, du hast Buy-in vom Kunden, du hast Buy-in vom Team und du kannst immer noch zufrieden sein mit deiner Lösung. Also das mache ich schon mit den starken Persönlichkeiten vorher.
Ja. Ich glaube, es gibt noch einen anderen Trick, den man als Moderator gerne anwenden kann. Im Laufe des Workshops oder auch in der Beziehung mit den Menschen vorher hast du ja schon herausgefunden, wer so die Wortführer sind. Und manchmal, ich meine, wer stellt denn die Breakout-Gruppen zusammen? Doch wir als Moderatoren. Und dann kann man es ja auch geschickt so machen, dass du eben jetzt nicht in jeder Gruppe einen Wortführer hast und irgendwelche schweigende Leute drum, sondern unter Umständen mal zwei Wortführer in eine Gruppe steckst, die dann sich ein bisschen neutralisieren können. Und ich glaube, was auch hilft, ist die Tatsache, dass du nicht nur eine Breakout-Gruppe hast, in einem großen Raum machst, sondern kleinere Gruppen. Idealerweise auch co-moderiert, dass man die Leute wie vorhin auch wieder zum Reden bringt. Und dass jeder was aufgeschrieben hat, dann stehen ja die Aussagen gegeneinander. Ich glaube, das ist auch wichtig. Nicht nur im Kopf haben, sondern aufgeschrieben haben und zu sagen, das sind die 5 oder 6 Punkte, die dann entstehen. Und die Breakouts dürfen auch nicht so groß sein. Ne? Sonst hast du wieder 15 Punkte da drin, was dann nicht funktioniert. Okay, und dann kommen die zurück und stellen es dann vor und sagen so, aus denen, was weiß ich, 3 Punkten aus Gruppe 1, 3 Punkten aus Gruppe 2, 3 Punkten aus Gruppe 3, führt man dann am Ende zu den, was ich, 1, 2, 3 Punkten, die man wirklich machen will.
Genau, also wenn die Teams sich gegenseitig das Feedback geben, hey, das ist wirklich, daran haben wir echt nicht gedacht, da liegt hier wirklich richtig. Also wir haben diesen Punkt nicht gesehen. Super, und das passiert dann halt auch. Dass niemand halt das Gefühl hat, wir wollen gewinnen, sondern ey, am Ende habt ihr schon recht. Mit dem Punkt habt ihr richtig gelegen. Also es kommt eine sehr gesunde Diskussion zustande.
Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, dass man das auch im realen Raum machen kann. Also wenn wir jetzt wieder zurückgehen in die Welt, wo wir mit Post-its arbeiten, im großen Konferenzraum sind, natürlich brauchst du dann Breakout-Räume, dass die für sich in Ruhe arbeiten können. Aber dann kannst du tatsächlich auch diese Technik anwenden, denn die ist ja nicht aufs Virtuelle beschränkt. Im Gegenteil, das kannst du dort ganz genauso machen. Vielleicht sogar noch besser, weil dann die Körpersprache, Mimik, Gestik nochmal eine Dimension reinbringt bei der Abstimmung in der Kleingruppe, die halt im Virtuellen manchmal auch fehlt. Ja. Also haben wir einen Schritt sogar verbessert für die echte Welt, aufgrund dessen, dass wir in der virtuellen Welt mal etwas gehandicapt waren. Gut, wenn man es jetzt zusammenfassen will, was so war die Kernbotschaft heute zum Thema Priorisieren? Klar, jeder wird sagen, Priorisieren ist wichtig. Aber ich glaube, für mich jetzt die wichtigste Botschaft wäre, gemeinsam priorisieren. Mit den Beteiligten, mit den Betroffenen, mit den Kunden, wenn du es so nennen willst, gemeinsam priorisieren. Weil dann wird die Gefahr reduziert, dass wir einfach nur das machen, was wir glauben, dass wir es können und wollen, sondern das, was wirklich relevant ist. Und ein Effekt, den wir noch gar nicht angesprochen haben, die Leute sind einfach mit involviert, mit engagiert. Sie sind mit Teil der Lösung. Sie stecken schon weit mit drin, sie investieren rein. Da gibt es ja dieses Sunk-Cost-Fallacy, also ich habe Gelder investiert, ich habe Kraft und Zeit investiert.
Oder IKEA-Effekt. IKEA-Effekt. Lass die mitbauen, dann wollen sie es benutzen.
Ganz genau. Also in einer Nutshell oder in einer Nussschale. Das ist so
bekloppt. Heute schaffst du es, die englischen Sprüche ins Deutsche zu bringen.
Heute ist ganz furchtbar. Aber ich glaube, das war so die Kernbotschaft. Gemeinsam und dann auch richtig machen. Eben nicht Zeit verschwenden mit irgendwelchen Clustering und was ich was und Pünktchen dran kleben, sondern Diskussionen zulassen und sicherstellen, dass sich eben nicht der Hippo am Ende des Tages durchsetzt.
Genau. Bleibt noch eins. Kunden einbinden, das ganze Team einbinden und gemeinsam Buy-in vom Kunden und vom Team haben. Game Changer und eine riesen Veränderung im Prozess. Erklärst du jetzt mal, was mit dem Dino ist?
So, du bist derjenige, der das erklären muss. Ich hab doch gesagt, du hast
eine Geschichte. Ja. Nee, ich sag's nicht.
Okay, aber dann das nächste Mal, oder?
Nächste Mal machen wir werden sehen, was mit dem Dino kommt. So, und nächstes Mal machen wir das Thema Vision. Wir werden visionär denken. Warum, erklären wir in 2 Wochen.
Das klingt visionär. Und nicht vergessen.
Bis dann. Ciao.
Bis dann.